Die Presse.
In Deutschland sind gerade alle Blicke auf Sachsen-Anhalt gerichtet. In dem ostdeutschen Bundesland wird am Sonntag gewählt und erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik könnte die rechtspopulistische AfD eine Landtagswahl gewinnen. Und ja, was in Österreich längst Normalität ist, nämlich dass die FPÖ inzwischen sogar in mehreren Bundesländern mitregiert, sorgt in der politischen Mitte in Deutschland seit einigen Wochen für eine Art Schockzustand. Willkommen zum Pressepodcast Was wichtig ist, heute wieder mit David Freudenthaler und einem ganz besonderen Gesprächspartner. Am Rande des Forum Albach habe ich den deutschen Politiker Armin Laschet zum Interview getroffen, mit dem ehemaligen CDU-Chef, der 2021 fast Bundeskanzler geworden wäre, habe ich über den Aufstieg der AfD und den angezählten deutschen Kanzler Friedrich Merz gesprochen. Und auch über die Frage, wie handlungsfähig Deutschland und Europa eigentlich noch sind. Wir haben uns übrigens im Garten des Altbacher Hof getroffen. Das Plätschern des kleinen Brunnen daneben hört man im Interview leicht, soll uns aber nicht weiter stören. Und damit wieder zurück nach Sachsen-Anhalt. Dort liegt die AfD in Umfragen meilenweit vor der regierenden CDU. Sogar die absolute Mehrheit scheint dort inzwischen möglich. Und mit Blick auf den bevorstehenden Erdrutschsieg der AfD habe ich Laschet gleich zu Beginn gefragt, ob denn damit die Strategie der Brandmauer endgültig gescheitert ist.
Das Problem beginnt ja schon damit, dass keiner genau definiert, was Brandmauer eigentlich heißt.
Die definieren Sie.
Also ich glaube, sie ist gescheitert, wenn sie meint, man muss die AfD aus allem auch formal raushalten. Es ist aber was anderes, ein Unvereinbarkeitsbeschluss, den die CDU hat. Die CDU hat keinen Brandmauerbeschluss, ist auch kein Wort der CDU. Das ist irgendwann aufgekommen und man hat alles dann vermischt. Unvereinbarkeit heißt, wir werden mit denen nicht regieren und kooperieren. Das bleibt, egal wie viel Prozent sie kriegt, weil wir fundamental der Meinung sind, dass sie nicht Regierungsverantwortung übernehmen darf. So, und das rechne ich in einem Land, wo sie gesichert rechtsextrem ist. Aber bei Brandmauer versteht halt jeder was anderes und es hilft genau deren Erzählung, dass sie quasi so eine Opferlegende haben, dass die Wähler, die die Partei wählen, nicht berücksichtigt werden in der Politik. Und das darf man nicht zulassen.
Wie sicher sind Sie denn, dass die CDU in Sachsen-Anhalt weiterhin den Ministerpräsidenten stellen wird?
Na gut, ich stelle ihn im Moment. Und wer einen anderen Ministerpräsidenten will, muss dafür eine Mehrheit zusammenkriegen. Ich bin nicht sicher, ob das der AfD gelingt. Ich glaube eher nicht.
Womöglich schaffen Sie ja tatsächlich die absolute Mehrheit.
Ja, ich glaube es eher nicht. Aber wir sind jetzt 3, 4, 5 Tage davor. Also wir wissen es nicht genau. Und dann kommt es darauf an, Sachsen-Anhalt regierungsfähig zu halten. Und das macht die Lage eigentlich nach dem Wahlsonntag komplizierter als jetzt.
Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, womöglich wäre es für die CDU sogar tauglicher oder wünschenswerter, wenn es denn diese absolute Mehrheit der AfD gibt, dass man dann nicht in diese schwierige Situation kommt, dass man, Sie haben auch den Unvereinbarkeitsbeschluss angesprochen, den es ja auch mit einer Linkspartei gibt, dass man dann eigentlich sich von beiden Seiten, von links und von rechts, eigentlich unregierbar macht. Das wäre ja ein Schlamassel für die CDU.
Theoretisch stimmt das, nur staatspolitisch kann man das nicht verantworten. Also wenn Sie da eine Mehrheit haben in Deutschland, in ein föderales Land, haben Sie den Zugriff auf die Polizei, auf die Justiz, auf die Medien. Und das darf man auch nicht aus wahltaktischen Gründen, dass es für uns dann einfacher würde, in Kauf nehmen.
Aber jetzt gibt es diese ich bleibe beim Begriff Brandmauer gegen rechts, Unvereinbarkeitsbeschluss.
Es gibt beide. Der Unvereinbarkeitsbeschluss schließt beide extremen Parteien ein. Linksextreme und Rechtsextreme.
Ja.
Das ist der Beschluss von 2018.
Aber muss man dann nicht einfach realpolitisch ganz einfach sagen, für die CDU, wenn sie den Macht- und Regierungsanspruch stellt, was sie ja in der Vergangenheit immer getan hat, wird es irgendwann dünn, wenn man sich in beide Seiten sehr klare Scheuklappen aufsetzt?
Das sind keine Scheuklappen, das sind Prinzipien. Wenn die CDU die letzten Prinzipien auch noch aufgibt, wird ihr das nicht gut bekommen.
Aber die Konsequenz wäre dann doch, dass die CDU womöglich nicht regieren könnte.
Naja, sie haben in 2 Ländern unübersehbare Verhältnisse heute. in Sachsen-Anhalt und in Thüringen. In Thüringen ist das BSW mit in der Koalition. Die ist nicht Teil des Unvereinbarkeitsbeschlusses gewesen. Und die Oberbürgermeisterin von Eisenach, so eine sehr sachliche Frau, die jetzt da in der Regierung ist. Aber sowohl in Sachsen als auch Thüringen ist das Land regiert, ohne dass die Linke in die Regierung eingetreten ist. Und solche Kooperationsformen wird man dann finden müssen.
Wobei man sagen muss, dass das oft sehr fragile Mehrheiten sind.
So.
Jetzt würde ich Sie gerne fragen, in welche Richtung sollte sich die CDU oder vielleicht generell die Union eher öffnen? Richtung rechts, AfD, weil wir sehen, dass es gesellschaftlich oder politische Mehrheiten in diese Richtung eher gibt. Oder sehen Sie, würden Sie sich eher als wichtiger Sprecher auch Ihrer Partei lieber nach links öffnen, um nicht in Versuchung der AfD zu kommen?
Ich würde versuchen, beidem zu widerstehen, an den eigenen Prinzipien und der eigenen Politik festzuhalten und die so gut zu machen, was wir im Moment nicht sehen, dass die Wähler wieder rückgewinnbar sind. Und an der europäischen Orientierung beispielsweise der CDU wird sich nichts ändern. Wir erleben ja, dass Linke und Rechte die Europäische Union ablehnen. Die Linke hat bei jedem Reformprozess in der EU auch mit Nein gestimmt. Das vergisst man oft. So, da kann die CDU keine Kompromisse machen, wenn sie nicht ihre Grundidee von Adenauer und Helmut Kohl quasi verrät. Soziale Marktwirtschaft ist wesentlich. Christliche Menschenbild ist für uns prägend. Bei der Linken sind Leute, die offene Sympathie für die Hamas äußern, die antisemitisch sind. Das geht nicht und da muss man, selbst wenn es schwer ist, gegenhalten.
In Österreich regiert die ÖVP, also ihr Pendant zur CDU, ja auch in mehreren Bundesländern auf Landesebene längst mit der FPÖ, also dem österreichischen Pendant für die AfD. Warum soll etwas, das dort politische Normalität ist, also hier in Österreich und Deutschland, ganz grundsätzlich ausgeschlossen werden?
Ich kenne die Details der FPÖ zu wenig. Ich sehe nur, was die AfD vertritt. Und das ist fundamental etwas anderes, als was die CDU vertritt. Wir haben in Deutschland auch nochmal eine besondere historische Situation. Und die AfD ist so radikal, dass selbst Frau Le Pen im Europäischen Parlament sie nicht in der Fraktion ihrer Partei haben will. Also warum soll die CDU freundlicher zu der AfD sein als Frau Le Pen, die ja selbst Rechtspopulistin ist?
Gleichzeitig sind die Bände der AfD zur österreichischen FPÖ ja sehr, sehr eng, wie Sie wissen. AfD-Chefin Alice Weidel hat ja auch ihr Sommergespräch im deutschen Fernsehen ganz bewusst auch aus Österreich gesandt, weil sie ja auf einem Besuch bei ihren Freunden der FPÖ war. Sehen Sie da nicht irgendwie schon Parallelen? Also muss man die
sich Parallelen sein, aber das macht sie nicht sympathischer, dass sie mit Herrn Kickl befreundet ist. Also in Deutschland ist das eher negativ.
Okay, wir wollen ja nicht nur über die AfD sprechen, sondern auch über Ihre Partei. CDU-Parteichef Friedrich Merz ist mit dem Anspruch angetreten, zur Bundestagswahl die AfD deutlich zurückzudrängen. Heute liegt sie aber nicht nur in den Ostbundesländern, sondern eben auch bundesweit, doch schon ein Stück weit vor der CDU. Jetzt muss ich Sie fragen, ist Friedrich Merz der richtige Kanzler, um diese Entwicklung noch hinzudrängen? Oder ist er vielleicht wirklich der falsche Mann an der Spitze?
Also er hat das ja selbst inzwischen revidiert, dieses Ziel. In der Tat ist das definitiv nicht erreicht. Und ich würde uns eher darauf konzentrieren, dass jetzt die Regierung mit den Reformen, die sie gerade anpackt, erfolgreich ist. Ein Kanzlerwechsel in Deutschland ist extrem unwahrscheinlich und auch verfassungsrechtlich nicht einfach. Und ich finde, man muss dieser Regierung eigentlich im Interesse des Landes Erfolg wünschen. Auch ihm.
Sind Sie zufrieden mit der Politik oder mit der Führung auch von Friedrich Merz?
Also mit der Politik kann man nur mäßig zufrieden sein, weil wenn noch 20% CDU wählen, ist das ja ein Signal. Deshalb muss die Regierung besser werden, das ist klar. Ich glaube, bei der Migration ist vieles angepackt worden, Ordnung in das System zu bringen. Mein Gefühl ist nur, wenn die Migration auf Null hätten, wäre die AfD immer noch stark. Also ich glaube, das Gesamtbild, dass man gut regiert und dass ein Teil der Leute, die derzeit wütend sind, zurückgewonnen wird, das ist die Kernfrage. Da ist Migration ein Thema, Energie ein zweites, Klimaschutz ein drittes, der Konflikt Ukraine-Russland, der Krieg ein viertes. Das sind viele Themen, die diese Mischung erzeugen, aus denen sich die Rechtspopulisten speisen.
Jetzt gab es vergangene Woche am Flughafen Leipzig diesen Vorfall mit Drohnen, mit sprengstoffbeladenen Drohnen, die man entdeckt hat. Man vermutet, dass Russland dahinter steckt. Kanzler Merz hat eine starke, entschiedene Reaktion angekündigt. Was heißt denn das konkret?
Weiß es nicht. Wir müssen abwarten, wie sie uns das sagen. Ich vermute mal, dass Sanktionsverschärfungen ein Thema sein werden. Aber welche Erkenntnisse die Bundesregierung wirklich genau hat und wen sie da identifiziert als Urheber, vielleicht auch als Personen, das können wir erst sagen, wenn der Generalbundesanwalt da seine Erkenntnisse vorgibt.
Und hier ein kleiner Einschub. Inzwischen gibt es diese Erkenntnisse, nämlich Berlin hat Russland offiziell beschuldigt, für den versuchten Drohnenanschlag auf den Frachthafen Leipzig verantwortlich zu sein. Als eine Maßnahme hatte die deutsche Regierung die Schließung des Russlandhauses in Berlin und des russischen Generalkonsulats in Bonn angekündigt. Und wie soll Deutschland nun generell mit Russland umgehen?
Ja, erstmal ist es ja zweierlei. Eine Aktion gegen den Leipziger Flughafen betrifft uns. Das andere ist ein Krieg gegen die Ukraine, wo wir ihr beistehen, wo wir aber von der ersten Sekunde gesagt haben, wir sind nicht Teil dieses Krieges und wollen auch nicht in diesen Krieg hineingezogen werden. Und deshalb reden manche da uns sehr leichtfertig daher. Meine Strategie ist es, Deutschland aus diesem Krieg herauszuhalten, die Ukraine zu unterstützen oder nicht Teil des Krieges zu werden.
Wo liegt, also man kann ja diesen Vorfall in Leipzig als hybriden Angriff
definieren. Ja, aber das ist ja kein Grund, dass wir in den Krieg ziehen.
Na, natürlich. Also.
Ja, aber bei manchen habe ich so den Eindruck, dass man es kaum abwarten kann. Und ich finde, so wie die Bundesregierung reagiert hat, ist das besonnen und klug.
Aber wo liegt denn für Sie die Grenze, wo man dann irgendwie, wo man dann wirklich Konsequenzen ziehen muss? Anders als immer quasi dann sagen, okay, wir können noch Diplomaten ausweisen. Ich meine, das sind ja offensichtlich Maßnahmen, die den Kreml nicht wirklich beeinträchtigen.
Also Maßnahmen jetzt, ich meine, wir haben so viele Sanktionspakete, die haben bisher alle nicht beeindruckt und keine Kursänderung bewirkt. Insofern muss man das, was man macht, schon sehr konzentriert machen, ohne die militärische Variante im Kopf zu haben. Der NATO-Fall tritt erst ein, wenn ein Mitgliedstaat der NATO angegriffen und überfallen wird. Das ist eine andere Situation. Aber das ist nicht mit dieser etwas dilettantisch hergestellten Drohne in Leipzig eingetreten. Ja.
Oft hat man trotzdem den Eindruck, Europa reagiert empört. Ich will es auch nicht vermischen, aber einerseits bei diesem Vorfall in Leipzig, andererseits, wenn wir in die Ukraine schauen, wenn Russland wieder Grenzen austestet, vielleicht auch Flugobjekte in NATO-Gebiet, in NATO-Luftraum eintreten, oft sind die Handlungen aber überschaubar oder die Konsequenzen, die gezogen werden.
Ja, aber ich finde das nicht überschaubar. Ohne den Westen, ohne insbesondere Deutschland, hätte die Ukraine den Krieg längst verloren. Also wir unterstützen mit Milliarden, die uns sehr schmerzen, und mit militärischen Gütern und vielem anderen mehr, die Ukraine in ihrem Abwehrkampf. Das ist nicht überschaubar, das ist substanziell. Und Russland gelingt es nur mühevoll, Quadratmeter für Quadratmeter unter hohen Verlusten zu erobern. Und ich glaube, das ist ohne den Westen, ohne die Europäische Union nicht denkbar.
Auf der einen Seite haben wir Russland, wenn wir über den Atlantik schauen, nach Amerika, in die USA. Dort prägt US-Präsident Donald Trump mit seiner durchaus erratischen Politik und Europa nicht immer wohlwollenden Politik, sorgt er für viel Verunsicherung in EU-Kreisen, auch in Regierungen, generell irgendwie auch in der Bevölkerung, weil natürlich das Konsequenzen hat, wenn wir zum Beispiel schauen, die Auswirkungen des Kriegs in Nahost, dass die Energiepreise nach oben gehen. Wir spüren das alle mit etwas Verzögerung. Gleichzeitig denke ich mir, die Auftritte von NATO-Chef Mark Rutte und vielen anderen hochrangigen europäischen Politikern waren zumindest lange Zeit für mich persönlich und ich glaube für viele andere auch irgendwie schwer anzusehen. Hat Europa da vielleicht zu lange auf Appeasement gesetzt, statt Trump da auch offensiv die Stirn zu bieten?
Ja, ich meine, wir müssen unsere Stärken, unsere Schwächen kennen, aber sich mit der halben Welt anzulegen. Jetzt haben sie noch China ausgelassen. Also wir sollen jetzt gegen China kämpfen am besten und uns unabhängig machen, gegen Russland kämpfen und sie in der Ukraine bremsen, dann auch noch Trump bremsen in dem, was er macht mit seinen Tarifen, mit Venezuela, mit der Drohung gegen Grönland und vieles andere mehr. Nur mit was denn? Mit dieser Europäischen Union in ihrem Zustand, wie sie heute ist, ist es schlicht nicht möglich. Wir sind nicht in der Lage, uns selbst zu verteidigen. Und wenn die Amerikaner sich komplett aus der Ukraine in der Unterstützung zurückziehen würden, wäre auch dann der Konflikt sehr schnell beendet. So insofern ist das immer das Kunststück, die Amerikaner und Trump so weit wie möglich dabei zu halten und trotzdem eigene Souveränität aufzubauen. Und da sind wir gerade mittendrin.
Eigene Souveränität, Sie sprechen es an, zeichnet sich auch dadurch aus, dass man in gewissen Bereichen nachrüstet, was man über viele Jahre, Jahrzehnte vernachlässigt hat. Jetzt gibt es inzwischen, gerade Deutschland hat ja ein eigenes Sondervermögen für die Bundeswehr erstellt und einen mehr oder weniger Topf ohne Boden für Ausgaben in Verteidigung auch geöffnet. Jetzt hört man immer mehr aus anderen europäischen Ländern, dass es da eine gewisse Sorge gibt, dass Deutschland wirklich Mittel hier zur Verfügung stellt, was andere Länder nicht leisten können, auch in Europa, weil es eben doch sehr strenge Schuldenregeln gibt. Verstehen Sie auch diese Sorge, dass da auch das innereuropäische Gleichgewicht in Sachen Verteidigung...
Deshalb muss man das europäisch alles einbinden. Ich habe bisher den Eindruck, dass die mittigen Osteuropäer eher froh sind, dass Deutschland stark investiert in Verteidigung, die Polen, die Balten und viele andere. Dass das aber im Gefüge zwischen Deutschland und Frankreich oder anderen Mitgliedstaaten abgestimmt sein muss, das halte ich für berechtigt. Aber ich habe bisher noch keinen jetzt politisch relevant gehört, der gesagt hat, nein, mach da mal weniger, weil damit natürlich auch ein Stück Verantwortung mit für Europa genommen wird. Wir haben zu lange zu wenig genommen. Frankreich hat immer seine Atombombe gehabt, was viel Geld gekostet hat. Deutschland war immer im Windschatten, der Franzosen, der Amerikaner und andere. Mein Eindruck ist, dass die meisten Europäer froh sind, dass man jetzt nachhängt. Aber man darf es nicht übertreiben. Mhm. Man muss es vor allem europäisch abstimmen.
Europäisch abstimmen. Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, Europa kann es sich nicht leisten, gegen die anderen großen Blöcke quasi offensiv aufzutreten. In vielen Gesprächen, auch hier in Alpbach, hat man immer wieder gehört, Europa bräuchte doch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, soll sich nicht immer selbst verzwergen.
Aber Selbstbewusstsein muss passen zu der eigenen Fähigkeit. Also sich verbal mit dem Rest der Welt anzulegen, mit China, mit Russland und den USA und die Länder des globalen Südens noch zu belehren, was sie zu tun haben, das war lange die Attitüde auch europäischer, auch deutscher Außenpolitik, führt zu nichts. Man muss versuchen, mit den Möglichkeiten, die man hat, pragmatisch Einfluss zu nehmen auf die Konflikte in der Welt. Und wir können das Beispiel Iran nehmen. Ja, wir sind ja nicht mal bereit, Minensuchboote zu schicken, weil wir sagen, das ist nicht unser Krieg, berechtigterweise. Nur dann kann man auch nicht bei diesem Konflikt groß mitreden, wenn man selbst sich zurückhält.
Das heißt, Sie würden sich auch hier mehr Engagement von Deutschland ganz konkret wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass das Engagement passt zur Rhetorik. Wenn wir bereit sind, als Europäer gemeinschaftlich eine Außenpolitik zu kreieren, was wir immer noch nicht haben, dann kann man auch so auftreten. Mhm. Aber derzeit ist die europäische Außenpolitik in keinem guten Zustand. Beim Nahostkonflikt haben sie 27 unterschiedliche Meinungen, die extrem auseinanderliegen. Bei der Ukraine, Russland ist uns das oft gelungen, diese Sanktionspakete gemeinsam zu beschließen, was immer einstimmig sein muss. Es war kompliziert genug. Aber wir haben keine eigene Strategie und überlassen das Verhandeln Herrn Kushner, Herrn Witkoff, amerikanischen Geschäftsleuten, dem CIA-Direktor. Aber Europa spielt im Dialog mit Russland keine Rolle, weil wir uns selbst rausgenommen haben. Das ist nicht genug.
Gibt es eine Person aus Europa, die Sie als Sondervermittler in dieser Rolle zum Beispiel
vorstellen? Das weiß ich nicht, aber da gibt es sicher viele erfahrene Persönlichkeiten, müssen nicht unbedingt Deutsche sein.
Angela Merkel oder Gerhard Schröder?
Ich würde keine Deutschen da sagen. Aus der besonderen Geschichte auch, den besonderen Beziehungen. Aber es gibt sicher Persönlichkeiten in Europa, die das gut könnten. Frühe Regierungschefs oder wer immer. Wer eine klare Position dazu hat, der ist aber jetzt aktiv, ist der finnische Präsident Stubb. Der hat eine klare Haltung gegenüber Russland. Der hat sein Land in die NATO geführt, nach Jahren der Neutralität. Der kennt die Bedrohung durch Russland und sagt trotzdem, wir müssen reden. So klar höre ich das von keinem anderen Regierungschef in Europa.
Würden Sie sich eine ähnliche Rolle beispielsweise von Österreich wünschen? Österreich hat ja die Neutralität in der Verfassung verankert. könnte oder so stellt man es zumindest selbst gerne dar, quasi eine Vermittlerrolle spielen?
Österreich, glaube ich, wird sich selbst nicht als Vermittler definieren, sondern auch als Teil der Unterstützer der Ukraine. Das ist ja immer das Problem, wenn die Amerikaner sagen, wir vermitteln, sagen wir zu den Amerikanern, hör mal, eigentlich seid ihr Teil der Ukraine-Koalition. Also ein Vermittler steht ja draußen. Und so, glaube ich, wäre die österreichische Reaktion. Aber dass Österreich und Wien als Verhandlungsort immer auch Ort war, wo unterschiedliche Gegensätze zusammenkamen, das stimmt. Russland ist immer noch in der OSZE und die trifft sich regelmäßig in Wien. So, also insofern braucht man Orte, wo man auch zusammenkommt.
Das heißt tatsächlich, Wien wäre für Sie ein möglicher Verhandlungsort, sollte es in diesem Kontext zu Friedensgesprächen
kommen. Das ist denkbar, aber ich könnte mir vorstellen, dass Russland sagt, Österreich ist Teil der Ukraine unterstützt oder ist Teil der EU, hat jedem Sanktionspaket zugestimmt, ihr seid nicht wirklich neutral. Also dann kommt man eher wieder auf die Schweiz oder auf Länder völlig außerhalb. Das Getreideabkommen ist in Istanbul verhandelt worden. Die arabischen Länder haben zu Zelensky und zu Russland Kontakt. Also Abu Dhabi oder was auch immer. Ich glaube, am Ende wird das nicht in einem EU-Land stattfinden.
Jetzt haben wir über militärische Abhängigkeit gesprochen, vielfach von den USA. Gleichzeitig sehen wir, dass Europa auch im Bereich künstlicher Intelligenz und generelle Digitalisierung sehr starke Abhängigkeiten hat von den USA. Wie könnte man sich denn auch in diesen Belangen selbstständiger oder souveräner machen von diesem einstmaligen oder langjährigen Partner? Ja, sollte Europa da entschiedener auftreten, beispielsweise auch große Unternehmen wie Google und andere Tech-Konzerne stärker auch in die Pflicht nehmen?
Ja, in die Pflicht nehmen reicht nicht. Man muss eigene Fähigkeiten entwickeln, um europäisch souverän zu sein. Es gibt in Deutschland die Schwarzgruppe, die eine eigene europäische Cloud entwickelt hat. So, darauf muss man hinwirken, dass möglichst alle sensiblen Daten auf europäischen Clouds sind und nicht auf amerikanischen Servern. So, die hat viele Aktivitäten entwickelt. Die ist dabei so etwas wie Palantir, was eine Software ist, die gut funktioniert, die alle Polizeien nutzen, die aber auch wieder amerikanisch ist. Da nur von einem speziellen amerikanischen Besitzer geprägt wird, das als europäische Lösung hinzukriegen. Und ich glaube, da ist vieles möglich. Man muss es nur prioritär auf die Tagesordnung bringen. Aber europäische Lösung, europäische Cloud, unabhängig von den großen Anbietern, ist wichtig.
Abschließend will ich noch einmal zu sprechen kommen, auf vielleicht mehr Selbstbewusstsein, dass Europa trotzdem in diesen geopolitischen Kontext auch ausstrahlen sollen. Da haben wir gerade in den vergangenen Wochen gesehen, dass im Konflikt, im Zollkonflikt USA gegen Kanada, der kanadische Premier Carney sehr demonstrativ und auch offensiv gegen die Trump-Regierung aufgetreten ist und es da auch eine sehr breite Unterstützung gegeben hat, auch über die Opposition hinweg. Und in Kanada, so scheint es zumindest, gibt es bisher die Bereitschaft, politisch, aber auch gesellschaftlich, wirtschaftlichen Schmerz, zumindest vorübergehend, in Kauf zu nehmen. Sollte sich Europa da ein bisschen was abschauen? Weil ich meine, Europa hat trotzdem mehr Macht, auch als großer Markt mit über 500 Millionen Menschen, als das kleine Kanada.
Wir haben diese Macht noch im Moment mit sinkender Tendenz. Und deshalb haben wir ja in Aachen mit dem Karlspreis dieses Jahr Mario Draghi ausgezeichnet. Seine Vorschläge zur Wettbewerbsfähigkeit der EU, die auch Herr Letta hier in Altbach vorgetragen hat, müssen jetzt umgesetzt werden. Sonst haben wir gar nicht mehr die industrielle Basis und die wirtschaftliche Stärke, gegenüber den USA so selbstbewusst aufzutreten, wie das Kanada jetzt macht. Also das ist eine Voraussetzung, dass wir das umsetzen. Zweitens, ich finde das sehr mutig, was Carney da macht. Auch seine Rede in Davos über die Stärke der Mittelmächte, die wir entfalten müssen, bieten ganz neue transatlantische Perspektiven. Wir haben transatlantisch immer USA gedacht. Aber Europa könnte natürlich viel enger mit Kanada kooperieren. Das wächst auch. Wir haben in Deutschland das große U-Boot-Projekt jetzt für Kanada zusammen mit Norwegen entwickelt. Es gibt beim LNG-Gas ganz andere Möglichkeiten mit Kanada als mit den USA. Also wir können mit Kanada und wir müssen enger kooperieren. Nur einen Unterschied gibt es. Er ist wirtschaftlich auf die USA angewiesen, aber begrenzt militärisch. Denn Russland bedroht nur nicht unmittelbar Kanada. Es liegt aber für uns direkt vor der Haustür. Und insofern werden wir unsere eigene Verteidigung ohne die USA nicht leisten können. Kanada schon. Und das ist dann der Unterschied zwischen Kanada und Europa.
Mhm. Abschließende Frage. In welchem Zeithorizont glauben Sie, dass wir im militärischen Bereich uns tatsächlich unabhängig machen können von den USA und somit dann auch die Stärke haben, auch in anderen Bereichen stärker aufzutreten?
Das kann man schwer sagen, weil das Ziel muss eigentlich sein, die USA so lange wie möglich dabei zu halten. Wenn es nach mir geht, haben wir in 50 oder 100 Jahren auch noch die NATO. Aber uns vorzubereiten für den Fall, dass die Amerikaner einmal nicht da sind. Und das kann bei diesem Präsidenten und vielleicht auch bei einem nächsten immer wieder passieren. Deshalb ist unser Zeitdruck enorm, diese eigene Stärke zu haben, aber immer mit dem Versuch, die Amerikaner trotzdem noch da zu haben.
Das war Armin Laschet über Europas Rolle in der Geopolitik, Österreich als möglicher Verhandlungsort für Friedensgespräche und wie es in Deutschland nach einem möglichen AfD-Erfolg in Sachsen-Anhalt weitergehen könnte. Und ich, David Freudenthaler, verabschiede mich hiermit. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.